Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Einen schönen guten Tag. Sie will verkrustete Strukturen in Politik und Gesellschaft aufbrechen, doch die Führung in Thailand geht immer härter gegen die junge Demokratiebewegung vor. Über ihre Perspektiven sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten. Porträtieren danach eine Hoffnungsträgerin für die Sozialdemokraten in aller Welt, die neue und alte neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern. Berichten über eine mögliche Annäherung zwischen dem Libanon und Israel und gehen der Frage nach, warum virtuelle Geberkonferenzen zuletzt enttäuschende Ergebnisse geliefert haben. Rückkehr in den Normalmodus, das ist das Signal, das die thailändische Führung gerne in die Welt senden möchte. Ein halbes Jahr war der Tourismus im Land Corona-bedingt verboten. Nun dürfen die ersten Gäste aus dem Ausland wieder einreisen, wenn sie sich verpflichten, als Langzeittouristen mehrere Monate im Land zu bleiben. Doch von Normalität kann in Thailand angesichts oder trotz guter Corona-Infektionszahlen keine Rede sein. Die thailändische Gesellschaft ist in Aufruhr. In der Hauptstadt Bangkok geht die Jugend seit Monaten auf die Straße. Sie fordert den Rücktritt der Regierung, Neuwahlen und Reformen. Um die Bewegung auszubremsen, hat die Regierung am Donnerstag den Ausnahmezustand verhängt, Anführer der Bewegung festnehmen und Demonstrationen auflösen lassen. Doch die Demokratiebewegung ging gestern erneut auf die Straße und setzte die Proteste fort. Unser Korrespondent für Thailand ist Holger Senzel. Herr Senzel, auch heute gilt das Versammlungsverbot. Wie sehen die Straßen in Bangkok derzeit aus?
Also es sind immer noch Tausende auf der Straße. Das ist wirklich erstaunlich, obwohl es dieses Demonstrationsverbot gibt, obwohl die Regierung versucht, ich sag mal, die Köpfe dieser Protestbewegung zu verhaften, geht die Wut der Jugend weiter. Sie gehen auf die Straße. Es gibt einzelne Scharmützel mit der Polizei. Die Polizei hat auch Wasserwerfer eingesetzt, um an einigen Stellen, wo zu viele Leute sich der Meinung der Behörden nach versammelt haben, sie auseinanderzutreiben. Aber die lassen sich davon nicht unterkriegen. Also die protestieren weiter. Und vor einem ganz harten Vorgehen gegen die Demonstration schreckt dieses massive Polizeiaufgebot auch zurück. Ich habe das Gefühl, dass der Premierminister Prayut Chan-o-cha, um dessen Rücktritt es ja auch geht, gar kein Interesse jetzt an einer zu großen Eskalation hat. Die Massenproteste sind ja so schon eine Bedrohung seiner Macht. Und jedes harte Durchgreifen oder sehr harte Durchgreifen würde Wut und Unzufriedenheit eher weiter anstacheln. Also was immer an Einschüchterungen da ist, es ist gestern auch mal eine Ausgangssperre ins Gespräch gebracht worden vom Premierminister, die werden sich nicht mehr zum Schweigen bringen lassen. Die werden da weiter demonstrieren und vor allem, es werden immer mehr und mehr junge Leute, die sagen, es muss sich was ändern in diesem Land. Es muss Demokratie geben. Diese Regierung, die aus einer Militärdiktatur hervorgegangen ist, die muss weg. Und wir müssen ganz normal über den König sprechen können und über die Monarchie, so wie in Großbritannien auch. Und man kann uns nicht den Mund verbieten. Das ist vorbei.
Sie haben den König erwähnt. König Bhumibol war in der Monarchie sehr beliebt, ein ausgleichendes Element. Sein Sohn, der vor 4 Jahren den Thron bestiegen hat, ist unbeliebt im Volk. Wie angezählt ist die Monarchie und das gesamte politische System in Thailand?
Das ist schwer zu beantworten. Es ist marode durch und durch. Also Prayut Chan-o-cha, der Premierminister, hat sich 2014 an die Macht geputscht, vergangenes Jahr in einer fragwürdigen Wahl als Regierungschef bestätigen lassen. Er geht gegen die Opposition vor und hat diese Regierung natürlich auch ein ganz massives Problem mit der Wirtschaft des Landes, die nicht in Gang kommt. Also die sind sehr, sehr angezählt. Der König selbst, ich würde mal sagen, Vajira Longkorn hat sich selbst angezählt. Es gibt viele Leute, also einer Oppositionelle hat gesagt, wir haben in Thailand leider die Tragik, wir haben einen Irren als König und eine Regierung, die Demokratie verachtet. Und Vajira Longkorn verhält sich, ja, das Wort bizarr trifft es vielleicht. Also er führt ein wirklich feudales Leben, er gibt Millionen für seine Hobbys aus. Das Entscheidende aber ist vor allem, er ist ja nie da. Also er lebt den größten Teil des Jahres in einem Luxusanwesen am Starnberger See und im Hotel Sonnenbichler. Von dort versorgt er die deutsche Boulevardpresse immer mit Schlagzeilen über seine merkwürdigen Eskapaden. Und das lesen die Leute auch in Bangkok. Und einer, der sich so wenig königlich benimmt in den Augen seines Volkes, der hat natürlich auch ein bisschen ja, die Monarchie delegitimiert. Also die Leute sagen, ey, im Gegensatz zu König Bhumibol, den sie geehrt haben, über diesen Menschen sollen wir nicht kritisch reden. Das wird schwierig.
Trotzdem, die Demokratiebewegung ist nach Monaten immer noch in der Lage, die Menschen immer wieder neu zu mobilisieren. Gibt es denn Signale aus der Führung, dass die Regierung dem Druck in irgendeiner Weise nachkommen könnte?
Bislang überhaupt nicht. Also Prayut Chan-o-cha, der Premierminister, hat es ganz definitiv gestern ausgeschlossen, dass er zurücktreten wird. Er hat gesagt, warum sollte ich? Ich habe keine Fehler gemacht, ich werde gebraucht, ich werde dieses Land zurück zum Erfolg führen. Also er will auf seinem Posten bleiben. Und insofern ist natürlich die Sorge ein bisschen, dass möglicherweise dieser Umbruch, der da stattfindet, und es ist ein großer Tabu und ein großer Umbruch, ein gesellschaftlicher in Thailand, ob er friedlich stattfindet oder nicht, oder ob am Ende die Regierung möglicherweise doch das Militär einsetzt gegen diese Studenten. Das ist eine Befürchtung. Auf der anderen Seite, es sind zu viele mittlerweile und es werden immer mehr. Und auch viele derjenigen, die bislang nicht marschiert sind, trauen sich, Stellung zu beziehen. Es gibt diesen Hashtag beispielsweise, wozu brauchen wir einen König, den Millionen von Leute geteilt haben. Also man kann wirklich sagen, Thailand befindet sich mal wieder, es gab ja in den letzten 12 Jahren allein 12 Revolutionen und Militärputsche, mal wieder am Beginn eines großen, großen gesellschaftlichen Umbruchs. Und der wird getragen von der Jugend, die anders als ihre Eltern, die nur ihre Lehrer kannten, die nur dieses System kannten, von einer Jugend getragen, die eben auch viel informierter ist, viel gebildeter, weil sie eben das Internet hat, weil sie sich über soziale Medien austauscht und weil sie sagt, nee, wir akzeptieren das nicht mehr. Es geht ja, der König ist ja ein Symbol, genauso wie der Premierminister, einer wirklich ganz tief erstarrten und verkrusteten Gesellschaft, in dem Schülern noch vorgeschrieben wird, welche Frisuren sie tragen müssen, in dem es die Prügelstrafe gibt. Wo sie sagen, nee, das wollen wir nicht mehr mitmachen. Wir wollen eine andere, eine offenere Gesellschaft.
Bleiben wir noch ganz kurz beim Thema Internet, das Sie gerade erwähnt haben. Zu den Vorschriften des Ausnahmezustands zählt auch ein Verbot, Botschaften im Netz zu veröffentlichen, die die nationale Sicherheit beeinträchtigen können, wie es heißt. Welche Rolle spielt das Medium Internet in Thailand für die Protestbewegung?
Also ich glaube, es spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ein Großteil der Mobilisierung der Demonstranten läuft über das Internet. Es gibt, wie gesagt, diese Hashtags, wozu brauchen wir einen König? Es gab jetzt eine Petition, die an die deutsche Regierung gehen sollte, die schon 10.000 unterzeichnet haben, den König in Bayern zur unerwünschten Person zu erklären. Das hat aber die Regierung jetzt abgeschaltet. Also das ist jetzt so ein Kampf. Die Regierung verbietet etwas und die Demonstranten und die Demokratiebewegung finden aber natürlich neue Wege, sich zu kommunizieren. Man kann das Internet nicht in Gänze kontrollieren.
Einschätzungen zur Lage in Thailand waren das von unserem Korrespondenten Holger Senzel. Besten Dank. Das ist die neue und alte neuseeländische Premierministerin, die wir gleich noch einmal hören. Zunächst, er verlief wie aus dem Lehrbuch der Demokratie, der Wahlkampf für die Parlamentswahlen in Neuseeland. Harte Auseinandersetzungen in der Sache, aber keine Ausfälle oder persönliche Angriffe der Spitzenkandidatin. Die Neuseeländer können stolz sein auf ihre Demokratie und sie sind offensichtlich stolz auf ihre Premierministerin. Jacinda Ardern wurde mit großer Mehrheit wiedergewählt. In ihrer Siegesrede vor wenigen Augenblicken, wir haben sie gerade schon einmal gehört, hören Sie jetzt nochmal, betonte Ardern erneut das Zusammengehörigkeitsgefühl. Elections aren't always great at bringing people together, but they also don't need to tear one another apart. Wahlzeiten bringen die Leute nicht unbedingt zusammen, aber sie sollten die Menschen auch nicht auseinanderreißen, so die neuseeländische Premierministerin, wohl auch mit Blick auf einen anderen Wahlkampf 12.000 Kilometer weiter nordöstlich. Ardern ist nicht nur in Neuseeland ein Star, sondern auch global ist die 40-Jährige bekannter, als es dem politischen Gewicht des 5-Millionen-Einwohner-Staates entspricht. Ihr unkonventionelles Amtsverständnis macht sie zu einer Hoffnungsträgerin der weltweiten Sozialdemokratie. Andrea Stummer stellt sie uns vor.
We have always said we would act early, decisively and go hard. And we will. I hope that you are all with me on that decision.
Es war eine typische Jacinda Ardern-Rede. Unverblümt, eindringlich, direkt und doch respekt- und rücksichtsvoll. Ganz Neuseeland hörte zu und verstand. Im März dieses Jahres beschwor die junge Premierministerin ihre Rugby-besessene Nation, dass man das Coronavirus nur zusammen besiegen könne. Man müsse es ohne zu zögern überrumpeln, es frontal und kompromisslos angreifen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, so wie das Rugby-Nationalteam es machen würde. Ardern schloss die Außengrenze und verhängte die striktesten Lockdowns der westlichen Welt. Mit Erfolg. Obwohl das Virus im August erneut kurz ausbrach, ist Neuseeland Covid-frei. Arderns Eliminierungsstrategie hat funktioniert, weil 5 Millionen Kiwis wie ein Mann hinter ihrer Regierungschefin standen.
She showed decisive leadership throughout the crisis. People just look around the world, see our health systems being overrun.
Ardern hat das Land unbeirrbar durch die Corona-Krise geführt, sagt der Journalist Luke Malpass in Auckland. Die Neuseeländer sehen anderswo überlastete Gesundheitssysteme, ihr Leben aber ist wieder normal. Die Grenze ist immer noch zu, aber sonst herrscht Alltag. Die Leute sehen den Unterschied.
The border is still shut, but everything else is kind of back to normal and I think people see the contrast there.
Seid stark, seid freundlich. Statt harter Worte setzte Ardern auf Solidarität und Rücksichtnahme im Kampf gegen Covid-19. Doch 7 Wochen Ausgangssperren, Milliarden staatlicher Finanzhilfen und eine Tourismusindustrie ohne Touristen haben Spuren hinterlassen. Das Land steckt in der tiefsten Rezession seiner Geschichte, hat sich hoch verschuldet. Jetzt muss die Regierung Ardern der brachliegenden Wirtschaft wieder auf die Beine helfen. Die Ökonomin Alison Pennington von der Denkfabrik The Australia Institute aber ist sicher, dass Neuseeland schon bald seine Schafe wieder im Trockenen haben wird.
Ardern has been bringing together the country, business, unions, various social groups, civil society groups.
Jacinda Ardern hat die Industrie, Gewerkschaften und Sozialverbände zusammengebracht, um grundlegende wirtschaftliche Änderungen einzuleiten, weit vor Corona. Sie will in Menschen investieren, mehr wirtschaftliche Aktivität und mehr Geld für den Niedriglohnsektor. Dabei helfen ihre Corona-Maßnahmen. Je abrupter und härter ein Lockdown ist, desto schneller ist hinterher auch der Aufschwung.
Stronger lockdowns means stronger recovery and it will be able to rebuild out of the shutdowns.
Mit nur 40 Jahren ist Ardern modern. Sie wirkt glaubwürdig und ist beliebt. Sie kommuniziert über Twitter, Facebook und mit ihren 1,4 Millionen Followern auf Instagram. Sie hat ihr erstes Kind mit Partner Craig während ihrer Amtszeit bekommen, ging in Mutterschaftsurlaub und führte die Regierungsgeschäfte von zu Hause. Während des Corona-Lockdowns kürzte Ardern sich und ihren Ministern die Gehälter und sprach fast täglich von der eigenen Couch aus den Neuseeländern Mut zu. Ohne Make-up, im Trainingsanzug und oft mit ihrer Tochter auf dem Schoß.
I'd like to think it's because I'm human and I've never been afraid to be human.
Ich bin ein Mensch und habe mich nie gescheut, das zu zeigen, sagt Ardern. Es gibt genug Politiker, die aggressiv, selbstsicher und arrogant auftreten. Mir ist Anteilnahme wichtiger. Die Leute möchten nicht, dass wir perfekt sind, sondern dass wir unser Bestes für sie tun. Ich wollte immer nur ich selbst sein.
People don't expect perfection from us. They expect us to do our best. That's all I've ever tried to do, is be myself.
Doch Kritiker sagen, Ardern habe zu viel versprochen und zu wenig gehalten. Viele Maori-Ureinwohner und Kinder lebten immer noch in Armut. Was körperliche und geistige Gesundheitsversorgung betrifft, rangiert Neuseeland laut UNICEF nur auf Rang 35 von 41 entwickelten Ländern. Ein Grund: Obdachlosigkeit. Ardern kündigte an, 100.000 Sozialwohnungen bauen zu lassen. Doch bisher stehen erst ganze 600. Mehr als 40.000 Neuseeländer haben kein Dach über dem Kopf.
We've got a Labour-led government that is not committed to lifting benefits, that is not committed on building enough public housing and...
Die Labour-Regierung erhöht weder die Sozialhilfe noch sorgt sie für bezahlbaren Wohnraum, bemängelt Mark Barringer vom Sozialdienst in Auckland. Jede Woche stehen Familien bei uns Schlange, weil ihnen Geld zum Überleben fehlt.
And this is why so many families are coming week by week. They just cannot afford to cover those basic costs.
Vor 3 Jahren hatte außerhalb von Neuseeland kaum jemand von Jacinda Ardern gehört. Heute ist sie ein internationaler Polit-Popstar. Für ihre mitfühlende Handhabe des Attentats in einer Moschee in Christchurch und das Verschärfen der Waffengesetze nur Wochen später bekam sie weltweit Anerkennung.
Mit nur 40 Jahren geht Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern bereits in ihre zweite Amtszeit, Andrea Stummer berichtete. Er war eine historische Wende im Nahen Osten, der Friedensvertrag zwischen Israel, den Emiraten und dem kleinen Königreich Bahrain vor wenigen Wochen. Aus erbitterten Gegnern werden Partner. Und doch, die Liste der Feinde Israels in der Region ist immer noch lang. Und so lässt ein Ereignis vom vergangenen Mittwoch aufhorchen. Unter Vermittlung der USA haben sich Vertreter Israels und des Libanons in einem Grenzort zu Gesprächen getroffen. Eine Stunde saßen beide Parteien im Hauptquartier der UN-Truppe UNIFIL zusammen. Ende Oktober soll es eine Fortsetzung geben. Björn Blaschke ist unser Korrespondent für den Libanon. Herr Blaschke, Thema des Gesprächs waren keine Friedensverhandlungen, sondern die Grenzen zwischen beiden Ländern. Was muss dort verhandelt werden?
Also es gibt sozusagen zwei Grenzen. Es geht um die Seegrenze einerseits und andererseits um die Landgrenzen, um hier mal kurz die Grenzen aufzustecken. Die Seegrenze ist besonders wichtig aus libanesischer Sicht, muss man sagen, aber auch aus israelischer, weil es darum geht, die sogenannte exklusive Wirtschaftszone zu markieren. Und die Markierung dieses Gebietes ist wichtig, weil man sowohl auf libanesischer als auch auf israelischer Seite ganz gerne die vermuteten, muss man sagen, die vermuteten Gasreserven, die es im Meeresboden gibt, auszubeuten gedenkt. Man möchte einfach schlicht und ergreifend Gas fördern und dieses Gas natürlich verkaufen. Und das ist aus beider Sicht, also sowohl aus Sicht der Israelis als auch der Libanesen notwendig, um Geld ins Land zu bringen. Denn der Libanon wie auch Israel leiden schlicht und ergreifend unter einer echten Wirtschaftskrise, besonders nochmal in Zeiten von Corona.
Wie schwierig ist dort eine Verständigung auf, ja, von beiden Seiten akzeptierte Grenzen?
Es ist relativ schwierig, weil man ja versucht, eigentlich nicht miteinander zu reden. Es ist so, dass Libanon und Israel seit der Gründung der beiden Staaten, insbesondere seit der Gründung Israels und seit dem ersten großen arabisch-israelischen Krieg, also in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, de facto im Kriegszustand lebt. Und also ist es nie besonders einfach gewesen zu reden. Man hat das oft nur unter Vermittlung gemacht, entweder von Seiten der Vereinten Nationen oder jetzt eben auch, wo es speziell um die Seegrenzen geht, unter Vermittlung der USA. Bei der Landgrenze ist es etwas anders, da sind die USA nicht dabei. Die Landgrenze ist auch etwas, was die Libanesen verhandelt haben wollen, weil die Grenze zwar eigentlich festgelegt worden ist, aber letztlich durch die sogenannte Blue Line, das ist ein Streifen, den die Vereinten Nationen gezogen haben, nach dem Rückzug der Israelis aus dem Südlibanon, den sie bis zum Jahr 2000 sehr lange besetzt hatten, gezogen hatte. Und dabei gibt es eben letztlich noch Abweichungen von den regulären Staatsgrenzen, die dereinst gezogen worden waren. Und man möchte also von libanesischer Seite sowohl die Souveränität über den Meereshoheitsraum festlegen, als auch eben letztlich die Souveränität über das Land zurückgewinnen.
Wie viel Bewegungsfreiheit hat die libanesische Seite überhaupt in solchen Gesprächen? Schließlich ist ja einer der israelischen Erzfeinde, die Hisbollah-Bewegung, sehr einflussreich in der libanesischen Politik.
Na, die Hisbollah ist sehr einflussreich. Sie ist letztlich die Königsmacherin. Sie ist die Kraft, die bestimmt, welche Regierung im Libanon an der Macht ist. Das hat was damit zu tun, dass sie extrem stark ist auf der militärischen Ebene. Das hat auch was damit zu tun, dass sie politisch sehr stark ist, insbesondere auch durch den großen Verbündeten Iran, den sie hinter sich weiß. Insofern ist es schon mal ein großer Schritt gewesen, dass die Hisbollah diesen Gesprächen zugestimmt haben muss. Sonst wäre es nicht zu diesen Gesprächen gekommen. Gleichzeitig ist das natürlich auch ein echtes Problem bei allem, weil die Hisbollah letztlich aus ihrer Position heraus auch den Feind Israel, den Erzfeind Israel braucht. Sie sieht sich als ein Teil der sogenannten Achse des Widerstandes. Das ist die Achse, die man im Prinzip ziehen kann von Teheran über Damaskus bis eben ins Hisbollah-Gebiet des Libanon, also bis Beirut de facto. Und die Hisbollah möchte natürlich nicht die politischen Karten aus der Hand geben. Andererseits ist die Hisbollah selbstverständlich unter Druck geraten im Libanon. Das in den vergangenen Jahren, insbesondere nochmal, weil es wirtschaftlich einfach mit dem Libanon immer weiter bergab gegangen ist. Und nach der großen Explosion am 4. August im Hafen von Beirut ist einfach auch nochmal die große Frage innerhalb einiger Teile der Bevölkerung zumindest aufgekommen, inwieweit die traditionellen politisch religiösen Parteien im Libanon, und da muss man dazu sagen, dass jede Religionsgruppe, und es gibt 18 anerkannte Religionsgruppen, irgendwie beteiligt ist an dem System des Libanon. Man verteilt alle Posten, dass sie selbstverständlich wie alle Gruppierungen des Landes unter Druck geraten ist, weil man von Seiten großer Teile der Bevölkerung sagt, die traditionellen Parteien sind verantwortlich dafür, dass der große Schlendrian hier in diesem Land ist. Das heißt, die Hisbollah zieht einerseits die Legitimität aus dem Widerstand gegen Israel und andererseits möchte sie natürlich an der Macht bleiben. Und das kann sie nur, indem sie auch auf die Bevölkerung zugeht und zumindest so tut, als würde sie verhandeln, damit es wirtschaftlich demnächst wieder bergauf geht.
Ganz kurz vielleicht noch die Frage, gibt es eine Perspektive, dass aus diesen Gesprächen mehr wird, also Stichwort Friedensverhandlungen?
Also momentan sieht es nicht danach aus. Was passieren muss, ist letztlich, dass der Druck so stark wird, dass die wichtigen Parteien des Libanon so sehr unter eben Druck geraten, dass sie verhandeln müssen um den Frieden. Momentan sieht es noch nicht danach aus. Man will einfach, sagt man heute, die Souveränität herstellen und man möchte einfach, dass es mit dem Land wirtschaftlich bergauf geht und das versucht man mit möglichst wenig Kompromissen hinzubekommen.
Einschätzungen waren das von unserem Korrespondenten Björn Blaschke. Besten Dank dafür. Was die Bekämpfung der extremen Armut in der Welt anbelangt, war die Welt in den vergangenen Jahren auf einem guten Weg. Doch die Corona-Pandemie dürfte viele Fortschritte zunichte machen. Bis zu 100 Millionen Menschen zusätzlich könnten durch die Pandemie sogar in die Armut getrieben werden, schätzt die UN zum heutigen Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut. Zu den Regionen, die besonders dringend Hilfe nötig haben, zählt die Sahelzone. Am Dienstag treffen sich Minister aus aller Welt zu einer Geberkonferenz, die die Bundesregierung mitorganisiert. Dass diese Konferenz virtuell stattfinden muss, lässt zwar den Kreis der Teilnehmerländer steigen, doch die Aussichten, viel Geld zu mobilisieren, die sind gering. Marc Engelhardt über bescheidene Perspektiven für eine Region, die unter Hunger, Krieg und Armut leidet.
Eine Hauptstraße in Nigers Hauptstadt Niamey, Anfang September. Das Wasser steht mehr als einen Meter hoch. Die Menschen rudern oder waten durch die Stadt. Die schwersten Regenfälle seit mehr als 10 Jahren haben weite Teile Nigers und der Nachbarländer Mali und Burkina Faso überschwemmt. 700.000 Menschen geht es ähnlich wie Balkissa Al-Husseini, die an dem UN-Fernsehteam sagt:
Wir sind in einer wirklich schlimmen Lage. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Nahrung, Geld, einen Unterschlupf.
Die Fluten sind nur die jüngste Krise in der Region am Rande der Sahara. Balkissa Al-Husseini ist Malierin und vor Terrorgruppen nach Niger geflohen. Im August wurde ihre Heimat von einem Putsch erschüttert. In den Nachbarländern ist die Lage kaum besser, wie UN-Nothilfe-Koordinator Mark Lowcock einräumt.
Eigentlich ging es im letzten Jahrzehnt aufwärts mit der Entwicklung in Ländern wie Burkina Faso. Das zeigen unsere Indikatoren. Das galt selbst für die Wirtschaft. Aber darunter verborgen brodelte eine wahre Giftmischung aus den Folgen der Klimakrise, die die Lebensgrundlagen der Menschen bedrohen, einem enormen Bevölkerungswachstum und schwachen Regierungen, die immer mehr den Rückhalt im Volk verloren haben. Die Folge? Ein Aufschwung von Extremisten und Widerstandsgruppen.
Als Nothilfekoordinator ist Lowcock vor allem dafür zuständig, die Folgen zu lindern. Doch dazu fehlt ihm und den Hilfsorganisationen im Sahel das Geld. Von den 1,4 Milliarden Dollar, die für 11 Millionen Notleidende gebraucht würden, sind gerade einmal 40% gedeckt. Lowcock hofft, dass bei der Geberkonferenz am kommenden Dienstag, zu der auch die Bundesregierung einlädt, einige 100 Millionen Dollar mehr zusammenkommen. Außerdem sollen politische Lösungsansätze besprochen werden. Doch in Zeiten von Corona stehen sich Regierungschefs, Außen- und Entwicklungshilfeminister nicht mehr persönlich, sondern per Videokonferenz gegenüber. Mark Lowcock gibt sich grundsätzlich optimistisch.
Alleine die Tatsache, dass hochrangige Regierungsvertreter bereit sind, dies mitten in der Corona-Krise zu diskutieren, ist schon ein gutes Zeichen. Sie erkennen damit an, dass diese Probleme gelöst werden müssen, damit sie sich nicht aufstauen. Und wir sprechen hier von Problemen vor Europas Haustür.
Die Probleme im Sahel sind allerdings bei weitem nicht die einzigen. Die UN-Nothilfekoordination, die den Bedarf von hunderten UN- und Nichtregierungsorganisationen bündelt, beziffert ihn in diesem Jahr auf 40 Milliarden Dollar. Vergangenes Jahr waren es noch 30. Die bisherigen Online-Gebergipfel waren nur mäßig erfolgreich. Für den Jemen etwa kamen 1,35 Milliarden Dollar zusammen. Benötigt würde das 2,5-fache. Für Syrien versprachen Regierungen 5,5 Milliarden, rund die Hälfte des benötigten Geldes. Zuständig für die Organisation der Gebergipfel wie den am Dienstag ist Marcy Vigoda. Ihr Team hänge pausenlos am Telefon, um mit Gebern zu sprechen, sagt sie. Tatsächlich gäbe es große Unterschiede zwischen den virtuellen Veranstaltungen heute und den früheren Gipfeln im Rampenlicht.
There are positives and there are negatives.
Es gibt Vor- und Nachteile. Wir können tatsächlich mehr Minister gewinnen, weil sie nicht mehr reisen müssen. Einloggen genügt. Aber der Nachteil ist, dass bilaterale Treffen am Rande nicht mehr stattfinden. Das fehlt uns.
That's the piece we've lost.
So entfällt der persönliche Austausch zwischen den Ministern. Und obwohl mehr zivilgesellschaftliche Gruppen teilnehmen können, fehlt ihnen der direkte Zugang. Das alles könnte zum Problem werden, denn in den großen Industrieländern werden gerade Milliarden für Corona-Hilfen und wirtschaftlichen Wiederaufbau verplant. Dazu kommen sinkende Steuereinnahmen. In dieser Lage scheinen Gebergipfel mit ihren freiwilligen Zusagen nicht mehr zeitgemäß. UN-Nothilfe-Koordinator Lowcock wirbt dafür, die Finanzierung grundsätzlich zu ändern.
Die meisten Probleme, die uns beschäftigen, haben ihre Ursachen in Konflikten oder der Klimakrise. Das sind keine kurzfristig lösbaren Probleme. Aber die Hilfen werden jährlich von den Parlamenten neu beschlossen. Dadurch sind wir unnötig ineffizient. Es wäre besser, auch für die Geber, wenn die Hilfsfinanzierung vorhersagbar gesichert wäre, zumindest mittelfristig.
Bislang gibt es solche langfristigen Mittelzusagen allerdings kaum. Und gerade mitten in der Corona-Krise werden sich wohl die wenigsten großen Geber finanziell langfristig binden wollen.
Virtuelle Geberkonferenzen ermöglichen die Teilnahme möglichst vieler Länder, doch die Ergebnisse blieben bislang hinter den Erwartungen zurück. Marc Engelhardt mit den Hintergründen. Gleich nach den Nachrichten folgt hier Campus und Karriere mit Bettina Köster und der drängenden Corona-Frage, wie der Hochschulbetrieb in den kommenden Monaten gestaltet werden kann. Sie können sich beteiligen an der Sendung per Telefon unter 00800 4464 4464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hier am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.